Schon vor 2000 Jahren hat Paulus geschrieben, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Und auch heute kommen viele Menschen zu genau demselben Schluss. Jesus' Tod am Kreuz ist doch völliger Unsinn, total unnötig. Warum musste Jesus sterben? Das ist die Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen. Das hätte er doch gar nicht tun müssen, oder? Ich zeige euch beispielhaft zwei Zitate, die in den Reigen dieser Fragen einsteigen, damit ihr ein bisschen seht, worum es da geht und wer fragt. Zum Beispiel von Nietzsche: Gott gab seinen Sohn zur Vergebung der Sünden als Opfer. Wie war es mit einem Male zu Ende mit dem Evangelium? Das Schuldopfer, und zwar in seiner widerlichsten, barbarischsten Form, das Opfer des Unschuldigen für die Sünde der Schuldigen. Und von Anselm Grün, dem wahrscheinlich bekanntesten lebenden Benediktinerpater: Was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Diese und andere Anfragen hat das Theaterstück, wie ich fand, richtig, richtig gut auf den Punkt gebracht. Also an dieser Stelle nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an Ruvim, Felix, Lilly ist da. Vielen Dank euch und auch an Clara, die den Text geschrieben hat und die Regie geführt hat. Ich glaube, das hat einen kräftigen Applaus verdient. Danke euch. Warum musste Jesus sterben? Musste er wirklich sterben? Konnte Gott nicht ohne den Tod seines Sohnes auskommen? Ist er überhaupt Gott, wenn er etwas nötig hat? Ist er Gott, wenn er sowas nötig hat? Das sind keine leichten Fragen, auch wenn vielleicht leichte Antworten aus der Kinderbibel, aus dem Kindergottesdienst oder was auch immer so in den Hinterköpfen von uns herumschwirren. Und um schwere Fragen zu beantworten, ist es notwendig, auch schwere Inhalte zu wälzen, um Antworten zu finden. Und darum schauen wir heute in eine Passage des Römerbriefs rein. Römer 3, Abvers 21. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hat, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Der erste Vers, Vers 21, ist der Wendepunkt in der bisherigen Argumentation im Römerbrief. Die ersten drei Kapitel bis 3, Vers 20 hat Paulus quasi dafür benutzt, um zu zeigen, dass jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, das Ziel verfehlt, das Gott für uns Menschen und für jeden persönlich vorgesehen hat. Wir schaffen es noch nicht mal, unseren eigenen Erwartungen und Ansprüchen gerecht zu werden. Und noch weniger schaffen wir es, nach den Vorstellungen Gottes zu leben. Genau das versteht die Bibel unter Sünde. Daher macht Paulus hier unmissverständlich klar, jeder, wirklich jeder Mensch hat gesündigt. Egal ob Jude, Römer, Grieche, Deutscher, was auch immer. Und dann kommen wir zu dem Begriff, der hier in dieser ganzen Passage Dreh- und Angelpunkt ist. Es geht um seine, also um Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit. Dieser Ausdruck kommt viermal in diesen paar Versen vor. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht über diesen Begriff drüber lesen, auch wenn wir ihn vielleicht schon oft gehört haben oder denken, wir wüssten, was er bedeutet. Beim ersten Lesen könnte man nämlich meinen, Gerechtigkeit Gottes ist eine Eigenschaft oder beschreibt das, was Gott zu eigen ist. Er ist gerecht, er ist heilig, er ist gut, er ist sündlos, all das, was man darunter verstehen könnte. Wenn wir jetzt aber versuchen, genau diese Bedeutung von Gottes Gerechtigkeit an den anderen drei Stellen dieser Passage einzusetzen, werden wir merken, passt nicht so ganz. Lasst uns einfach mal einen Vers weiterschauen. In 22 kommt der Begriff wieder vor. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Kann es hier wirklich um eine Gerechtigkeit gehen, die Gott zu eigen ist? Was würde es für einen Sinn machen, dass Gott und andere, also alle Menschen, diese Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus zugesprochen bekommen? Dann müssten wir ja sagen, Gott hat sie noch nicht. Und erst durch den Glauben an Jesus vom Vater bekommt er diese Gerechtigkeit. Passt nicht, dann wäre er vorher nicht gerecht. Es ist also klar, die Bedeutung von Gottes Gerechtigkeit hier an dieser Stelle hat sowohl etwas mit Gott zu tun, aber auch mit allen anderen, mit uns Menschen. Darum übersetzt Neues Leben den Vers davor, Vers 21, etwas anders und interpretiert gleich schon. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, und jetzt kommt's, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Gerechtigkeit Gottes wird hier übersetzt mit, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Meiner Meinung nach konzentriert sich diese Übersetzung schon zu stark auf die andere Seite der Übersetzung. Aber es wird ganz, ganz deutlich, dass es hier um uns Menschen geht. Gottes Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die auch uns Menschen zu eigen werden kann, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir an Jesus glauben, können wir auch diese Gerechtigkeit bekommen, die Gott schon hat, die sein Wesen auszeichnet. Timothy Keller, ein amerikanischer Pastor, bringt das, finde ich, richtig gut auf den Punkt. Er schreibt, das Evangelium sagt uns, dass Gott eine perfekte Gerechtigkeit geschaffen hat, die er uns anbietet und durch die wir von ihm angenommen werden. Ich lese nochmal. Das Evangelium sagt uns, dass Gott eine perfekte Gerechtigkeit geschaffen hat, die er uns anbietet und durch die wir von ihm angenommen werden. Gottes Gerechtigkeit ist also eine Gerechtigkeit, die uns Menschen zugerechnet werden kann, damit, und das ist der Knackpunkt an dieser Stelle, damit unsere Gerechtigkeit jetzt zu seiner Gerechtigkeit passt. damit unsere Gerechtigkeit zu Gottes Gerechtigkeit passt. Jesus Leben, sein fehlerloses Leben, sein Tod, seine Auferstehung haben diese Gerechtigkeit erst sichtbar und vor allem für uns greifbar gemacht. Und wie diese Gerechtigkeit zu uns Menschen kommen kann, beschreibt Paulus jetzt in den nächsten Versen. Von 22 bis 26 versucht er klarzumachen, wie dieser Tausch oder dieser Übertrag von Gottes Gerechtigkeit auf uns Menschen vonstatten gehen kann. Und Paulus setzt dabei einiges voraus bei seinen Lesern damals, was er damals auch tun konnte. Heute ist das aber nicht mehr ganz so präsent. Er geht nämlich davon aus, dass seine Leser, als sie diesen Text gelesen haben und eigentlich auch den ganzen Römerbrief, dass sie wussten, was an dem Anfang der Menschheitsgeschichte alles passiert ist. Dass ihnen klar war, was in 1. Mose in den ersten Kapiteln berichtet wird. Wir sehen nämlich, dass ein von Gott gegebenes Prinzip von Anfang der Menschheitsgeschichte an durch das ganze Zeitalter hindurch besteht. Gott schafft den Menschen und er gibt ihnen Regeln, um ein gutes und erfüllendes Leben führen zu können. Das ist der Grund, weshalb er ihnen sagt, wie das Leben funktionieren sollte, nämlich damit es uns gut geht und wir erfüllt werden durch dieses Leben. Und als Schöpfer sieht er sich nach wie vor verantwortlich für seine Schöpfung, für die Natur, aber vor allem auch für uns Menschen. Und darum sieht er nicht weg, wenn jemand seine Regeln bricht und sich oder andere verletzt. Wenn er wegschauen würde, wäre er dann noch gerecht? Genauso wenig wäre er gerecht, wenn er Menschen für ihre Regelbrüche nicht zur Rechenschaft ziehen würde. Es gehört zu Gottes Wesen, selbst gerecht zu sein, aber auch Gerechtigkeit in dieser Welt durchzusetzen. Daher musste er bei Adam und Eva und daher musste er auch genauso heute bei jedem Einzelnen von uns diese ganz persönliche und intime, enge Beziehung beenden. Weil sie die einzige Regel, die Gott ihnen gegeben hat, nicht eingehalten haben. Das, wofür Gott eigentlich den Menschen geschaffen hat, nämlich in dieser persönlichen Beziehung zu ihnen zu leben, musste Gott selbst beenden, weil ihre Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit von Adam und Eva, jetzt, nachdem sie diese Regel gebrochen hatten, nicht mehr zu seiner Gerechtigkeit passt. Es war nicht mehr kompatibel, würden wir heute vielleicht sagen. Und Gott, sein tiefstes inneres Wesen, lässt es nicht zu, dass er Leute, andere Wesen in seiner Gegenwart zulässt, die nicht die gleiche Gerechtigkeit haben wie er. Und wenn ich das mal so sagen darf, das ist das Problem Gottes. Das ist das Problem Gottes. Sein Wesen kollidiert mit dem Wesen von uns Menschen. Und er kann nicht auf der einen Seite total gerecht sein und gleichzeitig die Beziehung zu uns Menschen aufrechthalten, obwohl er das sehr gerne will. Er müsste sich für das eine oder für das andere entscheiden. Aber das kann er nicht. Liebe und Gerechtigkeit gehören zu Gott dazu. Er kann nicht das eine oder das andere sein. Er ist beides, vollkommen. Wenn er also ungerechte Menschen einfach so gerecht sprechen würde, damit er wieder Beziehung zu ihnen haben kann, wäre er nicht mehr gerecht. Es ist nicht gerecht, jemanden einfach seine Fehler durchgehen zu lassen. Das sagen wir Menschen schon. Wie viel mehr gilt das für Gott? Und auf der anderen Seite, wenn er uns Menschen für unsere Ungerechtigkeit bestrafen würde, indem er sich für immer von uns trennt, hätte er nicht mehr diese enge und persönliche Beziehung zu uns haben können, nach der er sich so sehr sehnt, für die er uns eigentlich geschaffen hat. Wer für dieses Problem Gottes eine Lösung findet, eine andere Lösung als die, die Gott gefunden hat, sieht eigentlich mehr Optionen als Gott selbst. Jesus hat im Garten Gethsemane darum gefleht, seinen Vater angefleht, dass er diesen Weg, diesen Tod, den er vor Augen hatte, nicht passieren lässt. Aber dadurch, dass er gestorben ist, dass er ans Kreuz genagelt wurde, sehen wir Gottes Antwort auf diese Bitte. Es gibt keinen anderen Weg, um dieses Problem zu lösen. Na gut, sagen wir jetzt vielleicht, Jesus musste sterben, da kann ich mitgehen. Aber wie kann sein Tod, der ja schon vor 2000 Jahren passiert ist, heute noch für mich, für uns, für jeden Menschen irgendeine Relevanz entfalten? Wie kann das sein? Und dazu können wir jetzt nochmal in das hineinschauen, was Gott durch Paulus zu uns sagt. Wir lesen in 22, also Römer 3, Vers 22 nochmal nach. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Dabei, so geht's weiter, macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nichtjude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Der Glaube an Jesus, an sein Leben, an seinen Tod, an seine Auferstehung, wie das Neue Testament ihn uns beschreibt, sind die Antwort auf diese Frage. Jesu Tod entfaltet seine Relevanz für uns heute ganz persönlich, wenn wir darauf vertrauen, dass er eben für mich gelebt hat, dass er für mich gestorben ist und dass er für mich auferstanden ist. Wegen meinen großen und kleinen Fehlern, wegen meinen großen und kleinen Sünden bin ich von Gott getrennt. Aber wenn ich an Jesus glaube, an seinen stellvertretenden Tod und mein Vertrauen, wirklich mein Vertrauen vollkommen darauf setze, dann spricht Gott mich gerecht. Dann spricht Gott mich gerecht. Nur er kann das tun. Und dann tut er es auch. Und die Frage ist jetzt vielleicht, warum kann Gott denn jetzt gerecht sprechen, ohne seine eigene Gerechtigkeit zu verlieren? Wir hatten doch eben gesagt, dass er das gerade nicht kann. Und da müssen wir jetzt in den nächsten Vers reinschauen. Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Hier wird jetzt ein Begriff oder vielmehr ein Konzept eingeführt, das Paulus bei den damaligen Lesern wieder voraussetzen konnte. Heute ist das nicht mehr unbedingt ganz so bekannt. Aber die Christen damals und vor allem die Judenchristen kannten das Alte Testament sehr, sehr gut. Darum wussten sie, was mit diesem Sühneopfer gemeint ist. Viele waren wahrscheinlich schon selber dabei, wo das passiert ist und wissen ganz genau, was er damit meint. Ein Sühneopfer war etwas, was man opfern durfte, wirklich durfte, nicht musste. Ein Sühneopfer war etwas, was man opfern durfte für einen begangenen Fehler. Es war also keine Strafe für das Opfertier. Das Opfertier war bei dieser Sühnehandlung, wenn ich das mal so nennen kann, überhaupt nicht im Blickfeld. Es ging vielmehr um die Person, die den Fehler gemacht hat. Und eigentlich hätte diese Person jetzt die Strafe dafür verdient, was sie getan hat. Das Gesetz, das mosaische Gesetz, hat die Strafe dafür festgesetzt. Und die Person hätte dieses Opfer eigentlich diese Strafe eigentlich verdient. Aber durch dieses Sühneopfer schafft Gott quasi schon im Gesetz eine Befreiungsoption, so nenne ich es mal, für den Täter. Eine Befreiungsoption für den Täter. Sühne ist also nichts Notwendiges. Sühne ist nichts Notwendiges, sondern etwas, was von Gott schon damals aus seiner Liebe zu seinem Volk, zu uns Menschen, ins Gesetz hineingeschrieben und ermöglicht wurde. Und dadurch, dass Jesus das Sühneopfer für uns Menschen ist, wird er auch quasi zu unserer Befreiungsoption. Eigentlich habe ich die Strafe für meine Fehler verdient. Und die Strafe ist, dass ich eigentlich niemals in diese persönliche und enge Beziehung zu Gott treten könnte. Das ist die Strafe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wenn ich an Jesus als mein Sühneopfer glaube, befreit er mich, befreit es mich, dieses Sühneopfer, von der Strafe, indem er es selbst erleidet. Er ist gestorben am Kreuz. Und wenn ich daran glaube, dass er das ganz persönlich für mich getan hat, dann ist es so, als ob ich dieses Opfer gewesen wäre, das aber in Wirklichkeit Jesus ist. Und so bleibt Gott seinem Wesen treu, wenn er Menschen gerecht spricht, die Jesus als Sühneopfer oder als Befreiungsoption in Anspruch nehmen. Und gleichzeitig kann er in persönliche Beziehung zu uns treten, weil wir ja jetzt gerecht gesprochen sind, weil diese Strafe für die Schuld, die wir eigentlich bekommen müssten, ja jemand anders ertragen hat. Also Sühne passiert ist und damit ganz formal die Schuld von mir, von uns weggewaschen ist und Gott vor Gott nicht mehr besteht. Und damit, um wieder den Begriff zu nehmen, sind wir wieder kompatibel mit Gott, können wieder in seine Gegenwart treten. Und das Besondere an Gott ist ja, dass er nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Und darum konnte Gott sowohl aus unserer Perspektive gesprochen in der Vergangenheit als auch in der Zukunft Schuld einfach vergeben, weil er wusste, es gibt den Moment, an dem mein Sohn als Sühneopfer, als Befreiungsoption für all die Menschen der Vergangenheit und Zukunft sterben wird. Und darum konnte Gott schon im Alten Testament auf die Tieropfer schauen und sie annehmen und sagen, okay, mein Freund, Israelit, wer auch immer dieses Opfer gebracht hat, ich vergebe dir deine Sünden. Nicht wegen dem Opfer dieses Tieres, das ist quasi nur ein Platzhalter, sondern weil ich weiß, dass Jesus, mein Sohn, für dich sterben wird. Und wenn du daran glaubst, dass dieses Tieropfer dich gerecht spricht, dann weiß ich, dass dieser Glaube dich rettet. Und wegen deines Glaubens spreche ich dich gerecht. Nicht wegen des Tieres, sondern wegen meinem Sohn. Wegen meinem Sohn, der am Kreuz stirbt. Und damals wie heute zählt der Glaube an dieses Opfer, damit Gott dich und mich gerecht sprechen kann. Das Ganze hat Jesaja schon mit einem Bild aufgegriffen. Er hat davon gesprochen, dass Gott uns einkleidet, dass Gott uns neue Kleidung schenkt. Und an der Stelle spricht er auch davon, dass er uns den Mantel der Gerechtigkeit gibt. Und ich brauche jetzt mal einen Freiwilligen, Felix. Komm doch mal zu mir nach vorne, ganz freiwillig. Jesus als Sohn Gottes hatte natürlich von Anfang an dieselbe Gerechtigkeit wie Gott selbst. Er ist ja sein Sohn. Sein Wesen lebt in ihm. Sie sind eines Wesens. Darum hatte er diese Gerechtigkeit, die Gott auch hatte. Und den ganzen Text, den wir gerade kurz angeschaut haben, hat Paulus verwendet, um genau dieses Bild, den Mantel der Gerechtigkeit, zu erklären und auf Jesus zu münzen. Eigentlich sind wir nicht passend gekleidet, ist Felix nicht passend gekleidet, um in Gottes Gegenwart zu treten, weil er eben nicht diesen Mantel der Gerechtigkeit trägt. Und wir wissen, seine Gerechtigkeit ist mit Gottes Gerechtigkeit nicht kompatibel. Gott kann niemanden in seine Gegenwart lassen, der diese Voraussetzung nicht erfüllt. Aber weil Jesus genau diese Gerechtigkeit besitzt, gelebt hat, ohne einen Fehler zu tun, gestorben ist und auferstanden ist, konnte er quasi diesen Mantel ausziehen und ihn Felix und dir und mir anziehen. Und jetzt schaut Gott auf Felix und sieht diesen Mantel der Gerechtigkeit. Und das meint Paulus, wenn er schreibt, dass Gott uns, dass Gott Felix, mich, dich gerecht spricht. Nicht, weil wir uns geändert haben. Nein, Felix hat den Mantel angezogen und ich sage es einfach mal so, er hat immer noch die gleichen Schwächen und Fehler. Nächsten Dienstag beim Hauskreis reden wir darüber. Er hat immer noch die gleichen Schwächen und Fehler. Ich genauso. Du genauso. Egal, wer diesen Mantel trägt, wir sind immer noch Sünder, wenn ich es einfach mal so biblisch ausdrücken kann. Wir sind immer noch Sünder, aber Gott schaut auf uns und sieht diesen Mantel. Und jetzt dürfen wir quasi mit diesem Mantel wieder in Gottes Gegenwart treten. Er kann wieder diese persönliche Beziehung zu uns haben, nach der er sich so sehr sehnt. Danke, Felix. Kannst den Mantel mitnehmen. Die Frage ist jetzt, ob wir das glauben. Vielleicht auch, ob wir es verstanden haben oder nicht. Aber die Frage ist vor allem, ob wir es glauben. Glaubst du ganz persönlich, nicht dein Nachbar, nicht deine Eltern, du ganz persönlich, glaubst du, dass Jesus für dich gelebt hat, für dich gestorben ist und für dich auferstanden ist? Wenn du das tust, hast du die passende Garderobe und kannst zu Gottes Fest, wie Jesus das einmal in einem Gleichnis erzählt hat, bist eingeladen und hast quasi die Eintrittskarte zu diesem Fest, zur Gegenwart Gottes. Wenn du das nicht glaubst, hoffentlich noch nicht glaubst, dann fehlt dir gerade diese Eintrittskarte und du kannst noch nicht an diesem neuen Leben teilhaben. Warum musste Jesus sterben? Warum musste Jesus sterben? Musste er wirklich sterben? Konnte Gott nicht ohne den Tod seines Sohnes auskommen? Wenn er das nicht kann, ist er dann überhaupt Gott? Und ich denke, Paulus sagt an dieser Stelle, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wenn Gott ohne den Tod seines Sohnes auskommen könnte, wäre er nicht Gott. Er hat es nötig. Sein Wesen macht es notwendig, dass Jesus sterben musste. Und eigentlich nicht nur sein Wesen, sondern sein Wesen gegenüber unserem Wesen. Das passt einfach nicht zusammen. Und darum ist Jesus gestorben, damit es wieder passend wird und wir diese Beziehung zu Gott haben dürfen. Das Kreuz, das wir hier vorne auf der Bühne so präsent haben, steht genau dafür, dass Gott das wieder durch seinen Sohn, durch den stellvertretenden Tod von Jesus möglich gemacht hat. Wir können jetzt diese Beziehung zu ihm haben. Und das ist der Grund für Karfreitag. Darum sind wir heute hier. Darum gibt es uns als Gemeinde. Und das wollen wir jetzt auch mit dem nächsten Lied nochmal besingen. Die Band wird dieses Lied für uns singen. Wenn ihr wollt und das Lied kennt, singt gerne mit. Wenn ihr es nicht kennt, lest einfach mit. Macht es zu eurem Gebet oder sprecht auch euer eigenes. Und danach wollen wir dann zusammen noch das Abendmahl feiern. Falls jemand zu Hause jetzt überrascht ist, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, alles zu holen, was ihr dafür braucht, euer Zimmer etwas dafür herzurichten. Aber lasst uns jetzt erstmal auf das Lied hören.